ja immer weiter wächst. Du rufst encore, ja bitte gern. Bei diesem Nachschlag siehst du Sterne. An ihnen reisen wir vorbei.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung Osmose. Osmose bringt euch wieder Beiträge freier Radios auf die Ohren und hier kurz die Übersicht, was euch erwartet. Es gibt ein Interview überschrieben, Venezuela im Interview, wie ein Regierungsunterstützer den US-Angriff sieht. Produziert von Radio Onda. Gefolgt von einem halbstündigen Beitrag, ebenfalls Radio Onda, das Lateinamerika-Magazin in deutscher Sprache. Und zum Schluss folgt eine Glosse über das Völkerrecht von den Nachdenkseiten. Ich hoffe auf einen guten Empfang und nun Bühne frei für Nachrichten aus Lateinamerika MPLA. Ich sage schon mal Tschüss und wünsche noch einen schönen Tag.
Juan Carlos Monsalves, seit Monaten hat es ja Drohungen aus Washington gegeben. Mehr als 30 Boote hat die US-Armee bombardiert, eindeutig außergerichtliche Tötungen auf See. Sie waren dann selber vor Ort, als es in Caracas losging. Wie haben Sie denn den Beginn der Angriffe erlebt?
El día 3 de enero. A la 1:58 de la mañana nos encontramos en mi casa durmiendo, como te acabo de decir, vivimos en el centro de la ciudad.
Am 3. Januar nachts um 1:58 waren wir zu Hause und schliefen. Wir leben im Zentrum der Stadt mit Blick auf die Umgebung des Präsidentenpalastes Miraflores und auf den Cuartel de la Montaña, wo die sterblichen Überreste von Hugo Chavez ruhen. Kurz vor 2 Uhr hörten wir plötzlich extrem laute Explosionen. Die Wände und der Boden bebten. Unsere Kinder kamen ins Schlafzimmer und sagten, da passiert etwas. Wir gingen auf den Balkon und sahen sofort dichte Rauchwolken. Auf der Straße schrien die Menschen, dass wir bombardiert werden, dass wir angegriffen werden. In diesem Moment wurden all die Drohungen, die wir zuvor gehört hatten, Realität. Wir sahen die Rauchpilze, hörten Kampfflugzeuge über uns und beobachteten in den Bergen eine gewaltige Explosion. Das war der Angriff. Die Vereinigten Staaten sind in das Territorium der Bolivarischen Republik Venezuela eingedrungen und haben die Telekommunikationsinfrastruktur zerstört. Sie haben auch Teile der Stromversorgung angegriffen, 6 weitere Umspannwerke und damit große Teile der Bevölkerung ohne Elektrizität zurückgelassen.
Destruyeron infraestructura de energía eléctrica que afectó a 6 subestaciones más, dejando a parte de la población sin el servicio eléctrico.
Welche Folgen hatte dieser Angriff für die Zivilbevölkerung und was erwarten Sie jetzt von der internationalen Gemeinschaft?
Lo que conforma esto un delito de lesa humanidad en el derecho internacional. Que se puede revisar y se puede buscar eso.
Das hier stellt nach internationalem Recht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Es handelt sich um mögliche Kriegsverbrechen, weil in das Territorium eines souveränen Staates eingedrungen wurde, ohne Zustimmung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und ohne dass Venezuela irgendjemanden angegriffen hätte. Venezuela ist eine friedliche Nation, aber nicht wehrlos. Wir haben die Übergriffe angezeigt, mehr nicht. Trotzdem sind die Vereinigten Staaten mit Hubschraubern und Flugzeugen in unser Land eingedrungen. Sie griffen die Luftwaffenbasis La Carriota in der Hauptstadt an, zerstörten das Flugabwehrsystem und töteten Militärangehörige. Doch dabei blieb es nicht. Es gab auch Angriffe auf Wohngebiete, auf Viertel wie La Goyera und El Atillo. Das sind keine Regierungsviertel. Dort leben überwiegend Menschen aus der Opposition. Trotz modernster Militärtechnik kam es zu sogenannten Kollateralschäden. Häuser wurden zerstört und eine unschuldige Zivilistin kam ums Leben. Das ist die Realität dieses Angriffes. Barbarisch, illegal und ein klarer Bruch des Völkerrechts.
Die USA rechtfertigen ihr Vorgehen unter anderem mit Vorwürfen des Drogenhandels. Was entgegnen Sie dieser Darstellung?
Con respecto a la otra falacia del narcotráfico. Eso es una falacia tan grande como las armas de destrucción masiva de Irak. Nunca aparecieron. ¿Dónde terminó el presidente de Irak? Colgado sin juicio.
Das ist eine genauso große Lüge wie die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Die sind ja nie aufgetaucht. Nie. Und was ist mit dem irakischen Präsidenten passiert? Er wurde ohne Prozess gehängt, ermordet. Und wo steht der Irak heute? Zerstört durch die Vereinigten Staaten. Genauso wurde damals eine öffentliche Meinung konstruiert, um ein Land zu zerstören, gegen das Völkerrecht und gegen die Entscheidung der Vereinten Nationen. Die USA erkennen internationales Recht nicht an. Sie setzen das Recht des Stärkeren durch. Und wozu dann diese UNO, wenn eine Weltmacht unilateral über den gesamten Globus entscheidet? Nach demselben Muster wurde Nicolas Maduro das Etikett des Drogenhandels angeheftet. Dann kommt Donald Trump mit seiner Formel: Kolumbien produziert, Venezuela transportiert, Mexiko verteilt. Aber niemand sagt, wer konsumiert. Wer kauft diese Drogen? Glaubt irgendjemand, Kolumbien würde produzieren, wenn es keinen Markt gäbe? Die USA sind der größte Konsument und behaupten trotzdem, sie würden ihre Bevölkerung schützen. Dabei sind ganze Städte durch Fentanyl lahmgelegt. Warum kontrollieren sie nicht ihre eigenen Probleme? Drogen, psychische Gesundheit, Gewalt an Schulen. Stattdessen zeigen sie mit dem Finger auf Venezuela. Wo sind die Beweise? Diese Anschuldigungen dienen nur dazu, ein friedliches Land zu stigmatisieren. Venezuela ist kein Narkostaat. Das ist eine weitere große Lüge. Dies ist ein Land des Friedens.
Esa es otra de las grandes falsedades que están colocadas en el imaginario del mundo a través de su poder mediático y control de los medios de comunicación para posicionar esas matrices de opinión, esas narrativas que nos hacen ver a los venezolanos como gente drogadicta, narcotraficante, delincuente, cuando no es así. Esto es un país de paz.
Es geht ja immer um die Vorwürfe Wahlbetrug und Narkostaat. Donald Trump hat aber am lautesten betont, es gehe ihm ums Öl. Was ist Ihrer Ansicht nach der eigentliche Kern des Konflikts?
Entonces estos señalamientos, tanto de narcoterrorista como de elecciones fraudulentas, son etiquetas que ha colocado el Imperio norteamericano a la República Bolivariana de Venezuela, no a Maduro. Se la puso a Maduro, porque es al que está señalando.
Diese Vorwürfe, Narkoterrorismus und angeblich gefälschte Wahlen, sind Etiketten, die das nordamerikanische Imperium Venezuela aufgeklebt hat. Nicht Maduro ist das Problem. Das Problem sind die natürlichen Ressourcen der Bolivarischen Republik Venezuela. Auch die Drogenvorwürfe sind unbelegt. Sie haben denselben Wahrheitsgehalt wie die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Es gibt bis heute keine Beweise. Venezuela ist ein friedliches, demokratisches Land. Wir wollen unsere Ressourcen selbst verwalten und mit ihnen die Entwicklung unseres Landes vorantreiben. Wir können mit allem handeln, auch mit den Vereinigten Staaten. Was wir nicht akzeptieren, ist, dass man uns vorschreibt, mit wem wir Handel treiben dürfen und mit wem nicht.
Y si lo comerciamos con los Estados Unidos no tenemos ningún problema, pero que lo paguen. Podemos comerciarlo con todo. Lo que no aceptamos es que nos digan con quién lo podemos comerciar y con quién no.
US-Stellen sprechen ja immer von einem chirurgischen Angriff. Wie bewerten Sie diese Wortwahl?
El tema del ataque quirúrgico. Bueno, hay que tomar en cuenta el primer término, ¿no? El verbo que se está usando, atacar. ¿Por qué atacan a un país pacífico, libre, soberano, democrático? ¿Por qué?
Es geht um den Begriff des chirurgischen Angriffs. Schon das Wort Angriff wirft Fragen auf. Warum wird ein friedliches, souveränes und demokratisches Land ohne internationale Zustimmung angegriffen? Chirurgisch, so die Darstellung, sei dieser Angriff wegen der eingesetzten Hochtechnologie mit der modernsten Militärtechnik der Welt. Getroffen wurden gezielt Telekommunikation, Luftabwehr und ein zentraler Punkt des nationalen Stromsystems. Die Folge: Stromausfall für die zivile Bevölkerung in mehreren Gemeinden. Das ist ein schweres Verbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn das Völkerrecht verbietet ausdrücklich Angriffe auf die grundlegende Versorgung der Zivilbevölkerung. Konsequenzen aber gibt es keine, weil die Vereinigten Staaten als globale Macht die Regeln bestimmen. Und die internationale Gemeinschaft kaum widerspricht. Wer sich dem widersetzt, so die Argumentation, riskiere das gleiche Schicksal wie andere Länder zuvor. Venezuela steht nun in dieser Reihe, als eines von vielen Ländern, die über Jahrzehnte hinweg angegriffen wurden.
Entre ellos ahora Venezuela. Basta ver una lista del mundo, año tras año, los países que han sido atacados en guerras armadas nefastas por los Estados Unidos, año tras año.
Und wie beschreiben Sie die Auswirkungen dieses Drucks auf Venezuela?
A nosotros Estados Unidos nos está atacando desde 1998, cuando la candidatura de Hugo Chávez se lanzó al...
Die Vereinigten Staaten greifen Venezuela seit vielen Jahren an, seit 1998. Seit dem politischen Aufbruch mit Hugo Chávez erlebt das Land einen permanenten Angriff. Eine massive Medienkampagne, einen Ölstreik, Form urbaner Gewalt. Menschen sind angegriffen, sogar verbrannt worden, allein wegen ihrer politischen Überzeugungen und ihrer Unterstützung für die bolivarische Revolution. Venezuela ist ein Land, das allem standgehalten hat, dem wirtschaftlichen Krieg, den Sanktionen oder, wie es hier heißt, einseitigen Zwangsmaßnahmen, mit denen die USA andere Staaten dazu bringen, keinen Handel mehr mit Venezuela zu treiben. Viele Länder haben sich dem gefügt. Die Folgen sind im Alltag spürbar gewesen. Leere Regale, Geld, für die man keine Waren bekommt, eine Wirtschaft im Ausnahmezustand. Heute sind die Märkte zwar wieder gefüllt, doch neue Engpässe kündigen sich an. All das ist Teil einer Strategie, durch anhaltenden Druck die Bevölkerung zu zermürben, bis sie den Widerstand aufgibt. Venezuela hat gelernt, unter Angriffen zu leben, wirtschaftlich, politisch, infrastrukturell. Diese bekannte Form der Kriegsführung hat nur eine neue Stufe erreicht, einen direkten militärischen Angriff.
Y como Venezuela ha resistido a esta guerra continuada que ha tenido distintas formas, la guerra económica, la guerra de aranceles, la guerra, y ahora un bombardeo directo, por Dios.
Elektronische Post an redaktion@radio-frei.de.
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 634. Das letzte Onda Info stand ganz im Zeichen des US-amerikanischen Überfalls auf Venezuela. Die Entführung seines Präsidenten Nicolas Maduro und dessen Frau Celia Flores. Falls ihr es noch nicht gehört habt, horcht doch mal rein. Denn auch in unserem zweiten Beitrag geht es um den US-amerikanischen Angriff, die aktuelle Situation in Venezuela und beider Einordnung. Letzteres allerdings aus einem besonderen Blickwinkel. Nils Brok sprach nämlich mit dem Universitätsprofessor und Informatiker Juan Carlos Monsalve aus Caracas, dessen Einschätzungen zum Teil im Widerspruch zu denen vieler europäischer und lateinamerikanischer ExpertInnen stehen. Im ersten Beitrag nimmt euch Carlos Ramos mit nach Argentinien, genauer gesagt nach Buenos Aires. Mitten im Sommer, bei brütender Hitze, fällt dort plötzlich Schnee. Ein tödlicher Schnee, der die Menschen tot umfallen lässt, sobald sie mit ihm in Berührung kommen. Natürlich ist das Carlos bei seinem letzten Aufenthalt in Buenos Aires nicht passiert. So beginnt die im April letzten Jahres bei Netflix gestartete Serie El Eternauta. Carlos bespricht in seinem Beitrag nicht nur die Netflix-Adaption des argentinischen Comic-Klassikers, sondern nimmt ihr Erscheinen auch zum Anlass, über das kulturelle Erbe und die politische Aktualität von El Eternauta zu reflektieren. Wichtiger Teil des Beitrags ist ein Interview mit dem uruguayischen Schauspieler César Troncoso, Darsteller eines der Protagonisten, über den Prozess der Adaption und den tieferen Sinn der Geschichte, die auch fast 70 Jahre nach ihrer Entstehung nicht an Aktualität verloren hat. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Ondistas.
Freitagabend, ein warmer Dezember in Buenos Aires, Argentinien. Das Jahresende liegt spürbar in der Luft. Stromausfälle in den Stadtvierteln kündigen einen unerträglichen Sommer an, ohne Klimaanlagen, ohne funktionierende Kühlung. Straßensperren und Proteste mit Kochtöpfen lassen nicht lange auf sich warten. Alltag in einer lateinamerikanischen Großstadt. Davon unberührt treffen sich vier Freunde. Sie hören Rockmusik aus den 70ern und spielen Truco, das traditionelle Kartenspiel vom Rio de la Plata. Sie sind fest entschlossen, ihre beinahe religiöse Routine aus Freundschaft und Loyalität nicht zu unterbrechen, bis das Unerwartete geschieht.
Da ist irgendwas in der Luft. Das sieht aus wie Asche. Es sieht aus, als würde es schneien.
Schnee mitten im Sommer.
Plötzlich fällt Schnee, mitten im Sommer, über der Stadt Buenos Aires. Der Schnee ist phosphoreszierend und tödlich für alle, die ihn berühren. Er bringt Tod und Chaos und ist der Auftakt zu einer außerirdischen Invasion der Erde. Die Freunde stehen unter Schock. Durch die geschlossenen Fenster sehen sie, wie Nachbarinnen und Nachbarn auf der Stelle tot zusammenbrechen, wie außer Kontrolle geratene Autos gegeneinander prallen oder in Häuser krachen. Und dann Stillstand. Die Ruhe danach. Die Stille von Tod und Einsamkeit. Parallel dazu ist Clara, die Tochter des Serienprotagonisten Juan Salvo, mit ihren Freundinnen auf einem Segelboot unterwegs.
Worauf wollen wir anstoßen?
Sie feiern einen Abschied, als sie plötzlich von dem giftigen Schneefall überrascht werden.
Na dann. Was ist das?
Das ist der Ausgangspunkt der Serienadaption von Netflix, veröffentlicht am 30. April 2025. Basierend auf der berühmten argentinischen Graphic Novel El Eternauta. Geschaffen 1957 von Hector Osterheld und gezeichnet von Francisco Solano López. In der Originalhistorie geht es um eine außerirdische Invasion. Ein giftiger Schneesturm tötet den Großteil der Bevölkerung. Und eine kleine Gruppe Überlebender leistet Widerstand in Buenos Aires. Der Protagonist Juan Salvo, der Eternauta. Ein ganz gewöhnlicher Mann, der in einem metafiktionalen Moment die Ereignisse dem Autor selbst erzählt, Hector Osterheld. Die Geschichte beginnt in Vicente López, einem Stadtteil nördlich von Buenos Aires. Hier treffen wir Juan Salvo mit seiner Frau Elena, seiner Tochter Martita und seinen Freunden Favalli, Lukas und Polski. Die Männer spielen Troco. Im Radio hören sie von einer seltsamen Explosion im Pazifischen Ozean. Und dann plötzlich Stromausfall.
Das hat euch den Arsch gerettet.
Wir hören dich immer noch gut.
Ich kann dich hören, ja. Halt, nicht anfassen, klar? Lass das so liegen, wir machen später.
Ah, ganz ruhig. Das würde dir so passen.
Mein Akku ist komplett leer.
Bei dir?
Das gibt's nicht, meinst du, hat offenbar auch kein Saft mehr.
Omar, was ist mit deinem Handy?
El Eternauta gilt heute als eine der wichtigsten Graphic Novels Argentiniens und ganz Lateinamerikas. Anfang 2020 kündigte Netflix an, den Stoff als internationale Serie umzusetzen. Die Regie übernahm der argentinische Filmemacher Bruno Stagnaro, bekannt unter anderem durch den Film Pisa, Bira, Faso und die Kultserie Ocupas. Der sofortige Erfolg der Serie in Argentinien, Lateinamerika und vielen anderen Teilen der Welt sorgte dafür, dass viel über die Schauspieler, die Spezialeffekte und die gelungene Umsetzung gesprochen wurde und zugleich über die außergewöhnliche Stärke der ursprünglichen Geschichte. Wir hatten die Gelegenheit, mit einem der Hauptdarsteller zu sprechen, dem uruguayischen Schauspieler César Troncoso. In der Serie spielte er Alfredo Eltano Favalli, den Hausherrn, eine besondere Figur, neugierig, erfinderisch und mit großem Talent, praktische Probleme zu lösen. César Troncoso erzählt, wie er selbst die Adaption der Graphic Novel fürs Fernsehen erlebt hat und was sie für ihn bedeutet. Ich glaube, darin liegt eine große Stärke der Adaption. Wenn ein Stoff aus den 1950er Jahren stammt, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man passt ihn an oder er funktioniert heute nicht mehr. Und genau darum haben sich Bruno Stagnaro und Ariel Staltari sehr bewusst gekümmert. Auf dieser Grundlage der Adaption wurden dann weitere Entscheidungen getroffen, zum Beispiel die Geschichte in die Gegenwart zu holen. Eine Entscheidung, die ich besonders gelungen finde, ist die stärkere Ausarbeitung der Figuren. Favalli ist nicht mehr einfach nur aus einem Guss, er ist widersprüchlich, macht Rückzieher, hat Ängste und zeigt auch Egoismen. Ähnliches gilt für die Figur von Juan Salvo, gespielt von Ricardo Darín. Sehr klug finde ich außerdem, die Tochter von 10 auf 18 Jahre zu verändern, mit einer viel stärkeren Präsenz in der Serie. Als junge Frau aus einer getrennten Familie, die erstmal ihr eigenes Ding macht und damit zu Beginn Juan Salvos Figur entscheidend in Bewegung bringt. Er zieht nicht los, um gegen irgendwen zu kämpfen. Er geht los, um seine Tochter zu finden. Sein einziges Ziel ist es, wieder bei ihr zu sein und zu wissen, dass sie gesund und in Sicherheit ist. Das sind Entscheidungen, die ich für sehr klug halte, stimmig und gut durchdacht. César Troncoso ist ein renommierter uruguayischer Schauspieler und Zeichner. Geboren ist er in Montevideo. Er arbeitete für Film, Theater und Fernsehen in Argentinien, Brasilien, Bolivien und Uruguay. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen Filme wie El viaje hacia el mar, El baño del papa und XXY sowie die brasilianische Fernsehserie Flor do Caribe. Neben vielen weiteren Produktionen. In jüngerer Zeit wurde César Troncoso mehrfach ausgezeichnet. 2025 erhielt er beim Internationalen Festival des Independent-Films Buenos Aires, Bafici, den Preis für die beste schauspielerische Leistung für den Film La Mujer del Rio von Néstor Massini. Außerdem wurde er mit dem Martin Fierro-Preis für Kino und Serien als bester Nebendarsteller geehrt, eben für seine Rolle in El Eternauta.
Wie hast du den zum Laufen gekriegt?
Das Alte funktioniert, Juan. Die alte Technik funktioniert.
César, wie stehst du zur Graphic Novel El Eternauta? Wann hast du sie kennengelernt? Und was hast du gedacht, als sie dich besetzt haben? Die Figuren sprechen im Rio de la Plata Spanisch. Für uns in Uruguay ist das, was in Argentinien passiert, sehr nah, sehr vertraut. Wenn man eine Geschichte liest, in der Buenos Aires von Außerirdischen angegriffen wird, ist man sofort drin. Und bei mir kam noch etwas dazu. Ich habe die Graphic Novel schon in den 80er und 90er Jahren gelesen. Als dann der Anruf kam, habe ich nur gedacht, verdammt, was für Wege das Leben manchmal nimmt. Die Schauspielerei trifft auf Geschichten, die ich früher gelesen habe, auf diese Superhelden und all diese Abenteuer, die mich damals so fasziniert haben. Klar, ich war schon kein Kind mehr. Aber wenn man an El Eternauta denkt, an außerirdische Invasionen, dann denkt man irgendwie auch an die eigene Kindheit. Wenn man sich fürs audiovisuelle Erzählen begeistert, für Kino oder fürs Fernsehen, dann fängt man ja nicht gleich an mit Bergmann, Fellini, Fassbinder oder Herzog. Das kommt später. Und wenn dir dann jemand sagt, du sollst in einer Serie mitarbeiten, die auf einer Graphic Novel basiert, über eine außerirdische Invasion in Buenos Aires, dann sagst du natürlich sofort, klar, das will ich. Ich habe meine ganze Kindheit mit Patronengürteln in den Taschen verbracht, Cowboys erschossen, Monster erledigt und Nazis bekämpft. Natürlich will ich das. Darauf habe ich doch gewartet. El Eternauta erschien zunächst 2 Jahre lang als Comicserie in der Zeitschrift Horacero Semanal. Später folgte eine Neuauflage mit Zeichnungen von Alberto Breccia. Sie wurde 1969 abgebrochen. 1976 erschien dann der 2. Teil El Eternauta Dos, veröffentlicht im Magazin Scorpio. Im Laufe der Jahre gab es weitere Fortsetzungen und Neuinterpretationen, nicht immer widerspruchsfrei. Übersetzt wurde El Eternauta in zahlreiche Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch und Portugiesisch. Auf Deutsch erschien die Graphic Novel 2016 im Berliner Avant Verlag. Inzwischen ist sie leider vergriffen. Hector Hermann Osterheld war Geologe, Wissenschaftsvermittler und einer der bedeutendsten Autoren der argentinischen Comicgeschichte. Als Schöpfer von Sargento Kirk, Bull Rocket und vor allem El Eternauta ist sein Werk durchzogen von Kritik am Kapitalismus, am Individualismus und am Kolonialismus. Mit den Jahren wurde dieses Engagement politisch. Osterheld schloss sich der Organisation Montoneros an, ebenso wie seine Töchter. Sie alle wurden von der argentinischen Militärdiktatur entführt und ermordet. Osterheld selbst 1977, nachdem er das Drehbuch zu El Eternauta Dos im Untergrund beendet hatte. Durch sein Werk und seinen nachhaltigen Einfluss gilt Hector Hermann Osterheld heute als einer der Väter der modernen argentinischen Comicgeschichte.
Das Magnetfeld der Erde ist verschwunden. Deshalb funktioniert der Funk auch nicht.
Und woher weißt du, dass dieses Ding hier noch funktioniert?
Der Kompass ist in Ordnung. Die Welt da draußen ist kaputt.
El Eternauta erzählt seine Geschichte in Echtzeit, vom ersten Moment an, und schildert ein gewaltiges Ereignis aus der Perspektive ganz normaler Menschen. Genau das ist der Kern der Erzählung, und die Serie verstärkt diesen Ansatz noch. Es ist eine Geschichte vom Überleben, vor allem aber eine Geschichte von Freundschaft. Wie schon die Vorlage erzählt auch die Serie von der Epik des ganz gewöhnlichen Menschen, vom Widerstand einer Gruppe von Freunden, von Solidarität und davon, wie ein außergewöhnliches Ereignis für die Figuren paradoxerweise zu einer zweiten Chance im Leben wird. Schnell zeigt die Serie außerdem, dass analoge, mechanische Dinge aus vergangenen Jahrzehnten plötzlich wieder an Wert gewinnen, weil das Alte funktioniert. Das verweist auf eine Erfahrung, die man aus Argentinien kennt und aus vielen Regionen des globalen Südens. Wenn große Systeme versagen, entstehen alternative, handgemachte und kreative Lösungen. Es ist eine Geschichte, in der sich niemand allein rettet. Die Antwort ist kollektiv. Der Held ist ein gemeinsamer. Carlos Ramos, unser Autor, hat César Troncoso gefragt, wie es bei ihm selbst mit dem Überleben aussieht, ob er, wie in der Serie, auch ein Naturtalent dafür ist. Als Kind träumte er davon, Lokführer zu werden oder Funker. Also, was wollte César Troncoso eigentlich werden? Er antwortet mit einem Lächeln.
Los recursos de Favalli no los tiene Troncoso.
Also die Fähigkeiten von Favalli, die habe ich nicht. Ich bin der Sohn eines kleinen Nadenbesitzers. Mein Vater war ein Galizier, der nach Uruguay kam und einen Kramladen aufmachte. Was ich werden wollte, das ist eigentlich furchtbar, ich wollte Coca-Cola-Ausfahrer werden. Der Typ, der die Kisten schleppt. Der Laster kommt, die Kästen runter, ab auf die Sackkarre. Später hat mein Vater auch Kerosinlose verkauft. Dann kam der Tankwagen hinten mit den Zapfhähnen. Die Männer zogen Lederhandschuhe an und füllten das Kerosin in Kanister, mit denen sie dann den Tank bei uns im Laden auffüllten. Das waren für mich die Vorbilder.
Ja, para mí eran esos los modelos, ¿no?
Sieh mal, die Pole haben sich vollständig umgekehrt. Der Süden ist auf einmal der Norden.
Im Eternauta rettet sich niemand allein. Und vielleicht ist es genau das, warum diese Geschichte uns bis heute etwas zu sagen hat. Den Eternauta könnt ihr, Stand Dezember, Januar 2025/26, nach wie vor bei Netflix sehen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, von der Matraca-Redaktion eine klare Empfehlung.
Y el viento de los vivos me despertó.
Lateinamerika ist voller Geschichten.
Que no escuchas en los grandes medios.
Wir erzählen sie kritisch, solidarisch und migrantisch.
Las contamos con mirada crítica, solidaria y migrante.
Ohne uns wüsstest du nicht, warum Studis in Mexiko auf die Straße gehen.
BäuerInnen in Kolumbien drangsaliert werden.
O como las personas migrantes latinoamericanas miran Alemania.
Kritische Medienarbeit kostet Geld, Zeit und Nerven.
Wir brauchen dich, um weiterhin kritisch und solidarisch berichten zu können.
Te necesitamos para poder seguir informando de manera crítica y solidaria. Haznos fuertes, que se escuchen nuestras voces.
Mach uns laut.
Mach uns stark.
Spende jetzt auf www.npla.de/spenden.
Für noch mehr Stimmen, noch mehr Kultur, noch mehr Tiefe.
Dona ahora en npla.de/spenden.
Pa que nuestras voces sigan sonando.
Juan Carlos Monsalve, Jahrgang 1975, ist Informatiker und Professor an der Universidad Bolivariana de Venezuela. Er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und war über viele Jahre in leitenden Funktionen im staatlichen IT- und Telekommunikationsbereich tätig, unter anderem beim Telekommunikationsunternehmen CanTV und in Ministerien. Monsalve ist erklärter Unterstützer der Regierung Maduro. Seine Einschätzungen, etwa zu den Präsidentschaftswahlen in Venezuela, stehen im deutlichen Widerspruch zu den Bewertungen der meisten internationalen WahlbeobachterInnen und vieler lateinamerikanischer wie europäischer ExpertInnen, die die Wahlen als weder frei noch fair, sondern manipuliert eingestuft haben. Trumps Vorwurf vom Narkostaat Venezuela gilt hingegen selbst unter westlichen Fachleuten als falsch, stark überzogen oder zumindest unbelegt. Nils Brok hat das Interview mit Juan Carlos Monsalve per WhatsApp-Sprachnachrichten geführt.
Juan Carlos Monsalve, seit Monaten hat es ja Drohungen aus Washington gegeben. Mehr als 30 Boote hat die US-Armee bombardiert, eindeutig außergerichtliche Tötungen auf See. Sie waren dann selber vor Ort, als es in Caracas losging. Wie haben Sie denn den Beginn der Angriffe erlebt?
El día 3 de enero, a la 1:58 de la mañana, nos encontramos en mi casa durmiendo, como te acabo de decir, vivimos en el centro de la ciudad.
Am 3. Januar nachts um 1:58 Uhr waren wir zu Hause und schliefen. Wir leben im Zentrum der Stadt mit Blick auf die Umgebung des Präsidentenpalastes Miraflores und auf den Cuartel de la Montaña, wo die sterblichen Überreste von Hugo Chávez ruhen. Kurz vor 2 Uhr hörten wir plötzlich extrem laute Explosionen. Die Wände und der Boden bebten. Unsere Kinder kamen ins Schlafzimmer und sagten, da passiert etwas. Wir gingen auf den Balkon und sahen sofort dichte Rauchwolken. Auf der Straße schrien die Menschen, dass wir bombardiert werden, dass wir angegriffen werden. In diesem Moment wurden all die Drohungen, die wir zuvor gehört hatten, Realität. Wir sahen die Rauchpilze, hörten Kampfflugzeuge über uns und beobachteten in den Bergen eine gewaltige Explosion. Das war der Angriff. Die Vereinigten Staaten sind in das Territorium der Bolivarischen Republik Venezuela eingedrungen und haben die Telekommunikationsinfrastruktur zerstört. Sie haben auch Teile der Stromversorgung angegriffen, 6 weitere Umspannwerke und damit große Teile der Bevölkerung ohne Elektrizität zurückgelassen.
Destruyeron infraestructura de energía eléctrica que afectó a 6 subestaciones más, dejando a parte de la población sin el servicio eléctrico.
Welche Folgen hatte dieser Angriff für die Zivilbevölkerung und was erwarten Sie jetzt von der internationalen Gemeinschaft?
Lo que conforma esto un delito de lesa humanidad en el derecho internacional. Que se puede revisar y se puede buscar eso.
Das hier stellt nach internationalem Recht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Es handelt sich um mögliche Kriegsverbrechen, weil in das Territorium eines souveränen Staates eingedrungen wurde, ohne Zustimmung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und ohne dass Venezuela irgendjemanden angegriffen hätte. Venezuela ist eine friedliche Nation, aber nicht wehrlos. Wir haben die Übergriffe angezeigt, mehr nicht. Trotzdem sind die Vereinigten Staaten mit Hubschraubern und Flugzeugen in unser Land eingedrungen. Sie griffen die Luftwaffenbasis La Carriota in der Hauptstadt an, zerstörten das Flugabwehrsystem und töteten Militärangehörige. Doch dabei blieb es nicht. Es gab auch Angriffe auf Wohngebiete, auf Viertel wie La Goyera und El Atillo. Das sind keine Regierungsviertel. Dort leben überwiegend Menschen aus der Opposition. Trotz modernster Militärtechnik kam es zu sogenannten Kollateralschäden. Häuser wurden zerstört und eine unschuldige Zivilistin kam ums Leben. Das ist die Realität dieses Angriffes. Barbarisch, illegal und ein klarer Bruch des Völkerrechts.
Die USA rechtfertigen ihr Vorgehen unter anderem mit Vorwürfen des Drogenhandels. Was entgegnen Sie dieser Darstellung?
Con respecto a la otra falacia del narcotráfico. Eso es una falacia tan grande como las armas de destrucción masiva de Irak. Nunca aparecieron. ¿Dónde terminó el presidente de Irak? Colgado sin juicio.
Das ist eine genauso große Lüge wie die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Die sind ja nie aufgetaucht. Nie. Und was ist mit dem irakischen Präsidenten passiert? Er wurde ohne Prozess gehängt, ermordet. Und wo steht der Irak heute? Zerstört durch die Vereinigten Staaten. Genauso wurde damals eine öffentliche Meinung konstruiert, um ein Land zu zerstören, gegen das Völkerrecht und gegen die Entscheidung der Vereinten Nationen. Die USA erkennen internationales Recht nicht an. Sie setzen das Recht des Stärkeren durch. Und wozu dann diese UNO, wenn eine Weltmacht unilateral über den gesamten Globus entscheidet? Nach demselben Muster wurde Nicolas Maduro das Etikett des Drogenhandels angeheftet. Dann kommt Donald Trump mit seiner Formel, Kolumbien produziert, Venezuela transportiert, Mexiko verteilt. Aber niemand sagt, wer konsumiert. Wer kauft diese Drogen? Glaubt irgendjemand, Kolumbien würde produzieren, wenn es keinen Markt gäbe? Die USA sind der größte Konsument und behaupten trotzdem, sie würden ihre Bevölkerung schützen. Dabei sind ganze Städte durch Fentanyl lahmgelegt. Warum kontrollieren sie nicht ihre eigenen Probleme? Drogen, psychische Gesundheit, Gewalt an Schulen. Stattdessen zeigen sie mit dem Finger auf Venezuela. Wo sind die Beweise? Diese Anschuldigungen dienen nur dazu, ein friedliches Land zu stigmatisieren. Venezuela ist kein Narkostaat. Das ist eine weitere große Lüge. Dies ist ein Land des Friedens.
Esa es otra de las grandes falsedades que están colocadas en el imaginario del mundo a través de su poder mediático y control de los medios de comunicación para posicionar esas matrices de opinión, esas narrativas que nos hacen ver a los venezolanos como gente drogadicta, narcotraficante, delincuente, cuando no es así. Esto es un país de paz.
Es geht ja immer die Vorwürfe Wahlbetrug und Narkostaat. Donald Trump hat aber am lautesten betont, es gehe ihm ums Öl. Was ist Ihrer Ansicht nach der eigentliche Kern des Konflikts?
Entonces estos señalamientos, tanto de narcoterrorista como de elecciones fraudulentas, son etiquetas que ha colocado el Imperio Norteamericano a la República Bolivariana de Venezuela, no a Maduro. Se la puso a Maduro porque es al que está señalando.
Diese Vorwürfe, Narkoterrorismus und angeblich gefälschte Wahlen, sind Etiketten, die das nordamerikanische Imperium Venezuela aufgeklebt hat. Nicht Maduro ist das Problem. Das Problem sind die natürlichen Ressourcen der Bolivarischen Republik Venezuela. Auch die Drogenvorwürfe sind unbelegt. Sie haben denselben Wahrheitsgehalt wie die angeblichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Es gibt bis heute keine Beweise. Venezuela ist ein friedliches, demokratisches Land. Wir wollen unsere Ressourcen selbst verwalten und mit ihnen die Entwicklung unseres Landes vorantreiben. Wir können mit allem handeln, auch mit den Vereinigten Staaten. Was wir nicht akzeptieren, ist, dass man uns vorschreibt, mit wem wir Handel treiben dürfen und mit wem nicht.
Y si lo comerciamos con los Estados Unidos no tenemos ningún problema, pero que lo paguen. Podemos comerciarlo con todo. Lo que no aceptamos es que nos digan con quién lo podemos comerciar y con quién no.
US-Stellen sprechen ja immer von einem chirurgischen Angriff. Wie bewerten Sie diese Wortwahl?
El tema del ataque quirúrgico. Bueno, hay que tomar en cuenta el primer término, ¿no? El verbo que se está usando, atacar. ¿Por qué atacan a un país pacífico, libre, soberano, democrático? ¿Por qué?
Es geht den Begriff des chirurgischen Angriffs. Schon das Wort Angriff wirft Fragen auf. Warum wird ein friedliches, souveränes und demokratisches Land ohne internationale Zustimmung angegriffen? Chirurgisch, so die Darstellung, sei dieser Angriff wegen der eingesetzten Hochtechnologie mit der modernsten Militärtechnik der Welt. Getroffen wurden gezielt Telekommunikation, Luftabwehr und ein zentraler Punkt des nationalen Stromsystems. Die Folge? Stromausfall für die zivile Bevölkerung in mehreren Gemeinden. Das ist ein schweres Verbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn das Völkerrecht verbietet ausdrücklich Angriffe auf die grundlegende Versorgung der Zivilbevölkerung. Konsequenzen aber gibt es keine, weil die Vereinigten Staaten als globale Macht die Regeln bestimmen. Und die internationale Gemeinschaft kaum widerspricht. Wer sich dem widersetzt, so die Argumentation, riskiere das gleiche Schicksal wie andere Länder zuvor. Venezuela steht nun in dieser Reihe, als eines von vielen Ländern, die über Jahrzehnte hinweg angegriffen wurden.
Entre ellos ahora Venezuela. Basta ver una lista del mundo, año tras año, los países que han sido atacados en guerras armadas nefastas por los Estados Unidos. Año tras año.
Und wie beschreiben Sie die Auswirkungen dieses Drucks auf Venezuela?
A nosotros Estados Unidos nos está atacando desde 1998, cuando la candidatura de Hugo Chávez se lanzó al.
Die Vereinigten Staaten greifen Venezuela seit vielen Jahren an. Seit 1998, seit dem politischen Aufbruch mit Hugo Chávez, erlebt das Land einen permanenten Angriff. Eine massive Medienkampagne, einen Ölstreik, Form urbaner Gewalt. Menschen sind angegriffen, sogar verbrannt worden, allein wegen ihrer politischen Überzeugungen und ihrer Unterstützung für die bolivarische Revolution. Venezuela ist ein Land, das allem standgehalten hat, dem wirtschaftlichen Krieg, den Sanktionen oder, wie es hier heißt, einseitigen Zwangsmaßnahmen, mit denen die USA andere Staaten dazu bringen, keinen Handel mehr mit Venezuela zu treiben. Viele Länder haben sich dem gefügt. Die Folgen sind im Alltag spürbar gewesen. Leere Regale, Geld, für die man keine Waren bekommt, eine Wirtschaft im Ausnahmezustand. Heute sind die Märkte zwar wieder gefüllt, doch neue Engpässe kündigen sich an. All das ist Teil einer Strategie, durch anhaltenden Druck die Bevölkerung zu zermürben, bis sie den Widerstand aufgibt. Venezuela hat gelernt, unter Angriffen zu leben, wirtschaftlich, politisch, infrastrukturell. Diese bekannte Form der Kriegsführung hat nur eine neue Stufe erreicht. Einen direkten militärischen Angriff.
Y como Venezuela ha resistido a esta guerra continuada que ha tenido distintas formas, la guerra económica, la guerra de aranceles, la guerra y ahora un bombardeo directo, por Dios.
Das war's für heute. Weitere Beiträge von Radio Onda, Radio Matraca und Ponal findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Knut im Namen der Ondistas.
Es kam aus sonnigem Chile Mineros y Campesinos. Es sangen für viele, so viele Estudiantes y Campaneros. Sie brachten die Rose aus Chile Mineros y Campesinos. Und grüßten für viele, so viele Estudiantes y Campañeros. La rosa, la rosa de Chile. Pflanzten die Rose für Chile, Mineros y Campesinos. Sie pflanzten für viele, so viele Estudiantes y Campañeros. Und singend erreichten sie Chile, Mineros y Campesinos. Da fielen von vielen so viele Estudiantes y Campañeros. Für viele, so viele Estudiantes y Campañeros. Thank you.
Nachdenkseiten. Die kritische Website. Auf, liebe Freunde des Völkerrechts, es gibt was zu tun. Eine Glosse von Jens Berger. Dass der militärische Angriff auf Venezuela samt der Verschleppung des venezolanischen Präsidenten Maduro samt seiner Frau ein eklatanter Verstoß gegen das Gewaltverbot der UN-Charta darstellt, wird derzeit nur von Friedrich Merz ernsthaft in Frage gestellt. Da wir Deutschen ja neuerdings so große Freunde des Völkerrechts sind, müssen nun auch Taten folgen. Ich hätte da ja so ein paar Ideen. Fangen wir ruhig erstmal mit dem, was man auf Neudeutsch gerne Wording nennt, an. Ich bin doch sehr erstaunt, dass selbst die ansonsten stets auf korrekte Wortwahl bedachte Tagesschau den US-Angriff beschönigend nur als Militäraktion bezeichnet. Dabei kritisiert eben jene Tagesschau doch ansonsten immer wieder scharf, wenn beispielsweise russische Staatsmedien die Invasion der Ukraine ebenfalls beschönigend als militärische Spezialoperation bezeichnen. Da, liebe KollegInnen der Tagesschau, sollte man dann aber auch konsequent sein und sich positiv von den Russen abheben. Warum sollte man einen Krieg nicht als solchen bezeichnen? Und wenn man schon so ein ausgemachter Freund des Völkerrechts ist, sollte man den US-Angriff auf den souveränen Staat Venezuela, der ja ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates und auch nicht eben unter dem Vorzeichen der Verteidigung oder Notwehr vollzogen wurde, vielleicht besser als völkerrechtswidrigen Angriffskrieg bezeichnen. Oder um im in den deutschen Medien üblichen Sprachbild zu bleiben, Trumps völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Aber es sind ja nicht nur die Begrifflichkeiten. Gerade wir Deutschen legen ja, zumindest seit 3-4 Jahren, großen Wert darauf, uns mit den Opfern von Völkerrechtsbrüchen zu solidarisieren. Gab es eigentlich schon Forderungen, das Brandenburger Tor aus Solidarität mit den überfallenen Venezolanern in den venezolanischen Farben gelb, blau, rot zu illuminieren? Darf die venezolanische Interimspräsidentin Rodriguez nun per Fernschalte zum Deutschen Bundestag sprechen? Verschönert die Berliner Blase jetzt ihre Ex- oder Mastodon-Profile mit der venezolanischen neben der ukrainischen und der, warum eigentlich, israelischen Flagge? Nein? Na, denn man tö, würde man auf Plattdeutsch sagen. Und wie sieht es mit der gelebten Solidarität aus? Das Völkerrecht muss schließlich auch mit Waffengewalt gegen den Aggressor verteidigt werden. Das haben wir in den letzten Jahren doch andauernd gehört. Dann sollte man jetzt auch konsequent sein. Haben wir keine tollen Luftverteidigungssysteme, die wir Venezuela schenken können? Und was macht eigentlich der Taurus? Muss Venezuela, als völkerrechtswidrig angegriffener Staat, nicht auch strategisch wichtige Ziele in den USA zerstören können? Auf geht's! Ich bin mir sehr sicher, dass spätestens in ein paar Stunden die Damen und Herren Strack-Zimmermann, Röttgen, Hofreiter, Masala, Major und wie sie alle heißen, die Taurus-Debatte für Venezuela eröffnen. Alles andere wäre ja inkonsequent. Man ist ja ein Freund des Völkerrechts. Geld darf dann freilich keine Rolle spielen. Aber das wird Kanzler Merz sicher in seiner kommenden Zeitenwende-Rede noch erwähnen. Milliarden, Billionen, 5, 10, 20% des BIPs, wenn es um das Völkerrecht geht, ist uns nichts zu teuer. Und diesmal gibt es ja zum Glück auch richtig viel Geld, das man einfrieren und dem Opfer zur Verfügung stellen kann. Fangen wir doch mit den Geldern des US-Konzerns BlackRock an. Nach eigenen Angaben hat BlackRock stolze 1,8 Billionen Euro in europäischen Assets angelegt. Dagegen sind die russischen Zentralbankvermögen Kleingeld. Auf geht's, das Geld wird sicher noch heute von der EU-Kommission eingefroren. Dass man gleichzeitig wirksame Sanktionen gegen die USA verhängen wird, ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. Mal schauen, als erstes wird sicher der Oligarch Elon Musk, der ja eng mit dem verbrecherischen Trump-Regime, so wird die US-Regierung jetzt sicher genannt werden, verbandelt ist, auf die Sanktionsliste gesetzt. Viele andere US-Oligarchen werden folgen. Ihre Villen an der Côte d'Azur und ihre Mega-Yachten werden dann sicher beschlagnahmt und ihre Firmen unter Zwangsverwaltung gestellt. Ob Amazon dann noch pünktlich Pakete ausliefert? Egal. Ach ja, und der DFB wird natürlich schon bald verkünden, dass man die Fußball-WM, die in diesem Sommer in den USA stattfindet, boykottieren wird und ARD und ZDF werden erbost die Übertragungsrechte an die FIFA zurückgeben. US-Sportler werden dann ohnehin von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen und US-Künstler kriegen weder im Rundfunk noch im Fernsehen und schon gar nicht auf der Bühne eine Plattform, wenn sie sich nicht ausdrücklich vom Trump-Regime und dessen völkerrechtswidrigem Angriffskrieg gegen Venezuela distanzieren. Alles andere wäre ja auch überraschend. Schließlich gilt uns das Völkerrecht ja was. Folgen wird der Angriff auch auf Propagandisten des US-Regimes haben. Die ersten EU-Sanktionen gegen Sigmar Gabriel, seines Zeichens Vorsitzender der Atlantikbrücke, werden nicht lange auf sich warten lassen. Dann darf Gabriel nicht mehr in Goslar Supermärkten einkaufen und die Volksbank Goslar sperrt seine Konten. Das ist hart, aber es geht, das dürfen wir nie vergessen, ja um das Völkerrecht, das uns so am Herzen liegt. Der Springer Verlag, der sich in seiner Unternehmensverfassung ohne Wenn und Aber zur Solidarität mit den USA bekennt, wird dann sicher auch sanktioniert. Die URLs von Bild.de und Welt.de werden in die Sperrfilter der Provider aufgenommen. Ja, für Deutschlands Journalisten wird 2026 ein hartes Jahr. Man munkelt, die ersten Entwürfe der EU-Sanktionslisten gegen Propagandisten des Trump-Regimes seien dicker als das Telefonbuch von Wanne Eickel. Dass uns das alles womöglich teuer zu stehen kommt, ist wohl richtig. Aber was soll's? Wir haben gezeigt, dass es auch ohne russisches Gas und russisches Öl geht. Warum sollte es nicht auch ohne Google, Apple, Amazon, Visa, Mastercard, PayPal und die vielen anderen US-Monopolisten gehen? Wir schaffen das. Denn wir sind ja Freunde des Völkerrechts. Oder?
Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9. Okay, will mal eben los. Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür an. Lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und zählige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen die Merkung gleich gemacht in nur einer Nacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage mir mal dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat zerwischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben?
Absolute Wahnsinnsshow. Im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh. An Tagen wie diesen. Niemand, der mir sagt, wieso. Beim Frühstück oder Abendbrot.
Vom Hungertod nach Schätzung in der UNICEF. Während ich grad gesundes Obst wechseln in der Mooninex. Sehe ein Kind, in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt. Weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle nichts. Was ist denn bloß los mit mir? Verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken. Dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf, sowas kann uns nie passieren. Und was wäre, wenn doch, um mich zerreißen die Fragen. Ich kann den Scheiß nicht ertragen, die haben denn nichts mehr zu fressen und ich hab Steine im Magen.
Absolute Wahnsinnsshow.